Was für ein Anblick, Christiane hat das schon gesagt. Ich habe noch nie in meinem Leben vor so vielen Frauen gesprochen, hätte auch nie gedacht, dass das überhaupt jemals der Fall sein wird. Entsprechend bin ich natürlich angespannt, aber auch voller Erwartung und Dankbarkeit. Und ich möchte gleich noch etwas einfügen hier zu Beginn. Ich würde euch gerne heute an diesem Tag auch in meinen Referaten mit Du ansprechen. Ich hoffe, das ist okay. Das ist hier zwar nicht so üblich, habe ich gemerkt, in Deutschland, aber ich komme aus dem Ausland und deswegen habe ich gedacht, möchte ich das so machen, und ihr dürft das sehr gerne auch bei mir so machen, aber ich finde, es wird auch ein bisschen direkter, persönlicher im Referat selber. Was für ein Anblick, habe ich gesagt, was für ein Ort. Ich bin zum ersten Mal in Schönblick und ich bin berührt und auch begeistert von diesem Ort, von der Herzlichkeit, von der ganzen Atmosphäre. Das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Was für ein Thema haben wir heute? Bei der Anreise gestern, da habe ich wirklich gedacht, es gäbe kein passenderes Thema für diese Jahreszeit. Was gibt es Schöneres auch, als wenn nach einem kalten, harten Winter einfach die Natur wird zu neuem Leben erwacht? Das ist ein Wunder. Also ich bin immer wieder so überwältigt auch, berührt, erstaunt, was da einfach möglich ist. Was für ein Privileg, dass wir heute einen Ehrengast unter uns haben. Und das bin nicht ich. Das ist Jesus Christus, das ist der König aller Könige. Und er ist es, der heute wirklich zu uns sprechen soll. Und das tut er auch, das will er auch. Ich lese aus Hohelied 2, die Verse 8 bis 14. Da kommt mein Geliebter, er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Schon steht er vor dem Haus, er späht durch das Gitter, blickt zum Fenster herein. Das ist in Hoffnung für alle überschrieben mit »Der Frühling ist da«, dieser Abschnitt. Und jetzt sagt er zu dir heute Morgen: »Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm.« Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Zeig mir dein schönes Gesicht und lass mich deine wunderbare Stimme hören. Ich wünsche mir, dass dieses Thema, das Aufblühen, dass uns das nicht nur draußen in der Natur, in diesem wunderschönen Park begegnet, sondern dass das auch ein inneres Aufblühen für uns werden darf. Dass etwas auch in uns zu neuem Leben erwachen kann, was sich vielleicht irgendwie dürr anfühlt, trocken, verhärtet, dass da wirklich etwas Neues geschehen darf. Blühendes Leben, oder vielleicht noch zu diesem, Blühe, wo du gepflanzt bist. Als ich den Flyer sah, habe ich gesehen, dass das in Frageform formuliert ist. Das ist noch spannend. Denn das schließt mit ein, so klar ist das nicht. Ist das denn möglich? Und ich habe gespürt, da sind ganz viele Fragen damit verbunden und ich wünsche mir und hoffe, dass sie im Laufe dieses Tages wirklich auch Antworten auf einige dieser Fragen bekommt. Blühe, wo du gepflanzt bist. Ist das denn möglich? Das Thema hat selbst wirklich auch eine Geschichte in meinem Leben. Und wirklich in die Tiefe geht es bei diesem Thema dann, wenn man realisiert, dass es nicht so einfach ist. Das ist wirklich nichts Oberflächliches, wir haben es schon gehört. Ich wurde vor einiger Zeit, das ist schon einige Jahre her, mal gefragt, ob ich zu diesem Thema sprechen würde an einem Frauentag. Und ich habe dann zuerst gezögert, ich habe gedacht, ja, ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll. Und dann habe ich das gemacht und ich habe wirklich etwas immer mehr auch entdeckt von diesem Thema. Und irgendeinmal hatte ich einen Traum, dass ich in einem Krankenhaus das Vorwort zu einem Buch schreibe, das vom Blühen handelt. Und ich habe diesen Traum dann wieder vergessen. Und dann war es aber wirklich so, dass ich mal im Krankenhaus dann war und mir das auch wieder einfiel. Und dann habe ich tatsächlich dort einen Teil des Vorworts geschrieben. Und ich möchte euch gerne etwas daraus vorlesen, weil ich finde, es gibt so ein wichtiges Fundament zu diesem Thema, das sonst fehlen würde. Angespannt, genau, das ist noch das Buch, angespannt liege ich in einem Schweizer Krankenhaus. Ich hoffe und bete, dass die morgige Unterleibsoperation gelingt und dadurch meine gesundheitlichen Beschwerden der letzten Wochen und Monate gelindert werden. Wenn ich an die vergangenen 5 Jahre zurückdenke, bin ich einmal mehr froh darüber, dass uns der Blick in unsere Zukunft verwehrt ist. Hätte ich vor 5 Jahren gewusst, was auf mich zukommen würde, hätte mich die Angst davor vielleicht zu einer Verzweiflungstat getrieben, um all dem auszuweichen. Doch dann hätte ich auch nicht erlebt, dass Zeiten des Zerbruchs, des Leidens, der körperlichen und seelischen Schwäche zu außergewöhnlichen Glaubenserfahrungen führen und auf besondere Weise zu Segenszeiten werden können. Sie sind Teil eines bedeutenden Prozesses des inneren Werdens, Wachsens und Reifens. Eine Blume wird auch durch Sturm und Regen zu dem, was sie ist, nicht nur durch Sonnenschein. Die Wurzeln der Wettertannen dringen umso tiefer und kraftvoller in den Boden, je heftiger die Unwetter und Stürme wüten. So sind Aushalten, Stillhalten und Warten auch im menschlichen Leben Teil eines Prozesses, der uns verändert und uns mit Gottes Hilfe über unsere menschlichen Begrenzungen hinauswachsen lässt. Am Rande der Überforderung und Erschöpfung hat der Schöpfer seine schützenden und segnenden Hände über mich gehalten, wie einer zarten Pflanze neue Lebenskraft und junge Triebe geschenkt. Er hat mein verletzliches Wesen fest in seiner Liebe verwurzelt. Das Krankenhaus mag ein seltsamer Ort sein, um ein Buch über blühendes Leben zu beginnen. Doch vielleicht könnte er auch passender nicht sein, da auf diese Weise gleich zu Beginn Missverständnisse und falsche Vorstellungen ausgeräumt werden. Blühendes Leben ist nicht abhängig von Lebensumständen, die unserer Ansicht nach ideal sind. Wie sonst könnte sich eine Blume mitten in der kargen Wüste entfalten, ein Kaktus Blüten bekommen, eine Christrose mitten im kalten Winter aufblühen? Wie könnte ein Löwenzahn kraftvoll Asphalt durchbrechen? Wie könnte eine Mohnblume zwischen Kieselsteinen überleben? Eine uralte Rose von Jericho zu neuem Leben erwachen? Blühen ist ein Wunder. Umso mehr, weil Blühen oft in krassem Widerspruch zu den Lebensumständen steht. Doch genau dieses Wunder ist es, das mich mitten im hektischen Alltag innehalten lässt. Erst vergangene Woche blieb ich verblüfft stehen, als ich eine kleine Blume entdeckte, die aus einer Hausmauer ragte. Wie kann das sein, fragte ich mich, dass eine so zarte Blume eine Mauer durchdringen kann? Das ist doch gar nicht möglich. Und trotzdem geschieht es. Die Kraft des Blühens scheint jenseits der Naturgesetze zu liegen. Wie ist das möglich? Diese Frage geht mir auch durch den Kopf, wenn ich das Leben von Menschen beobachte, die allen Grund hätten, aufgrund von Schicksalsschlägen verbittert zu sein, die aber trotzdem mitten in schwierigsten Lebensumständen ihrem Wesen entsprechend aufblühen und anderen Menschen zum Segen und Vorbild werden. Solche Menschen sind wie eine Blume in der Wüste. Ich halte inne und staune. Ich spüre, dass ich Zeugin eines Wunders bin, das mit rein menschlicher Logik nicht erklärt werden kann. Ich stelle mir vor, wie berührend es wäre, wenn andere Menschen auch bei mir denken würden, wie ist das möglich? Wie kann sie trotz einer schwierigen Lebenssituation Zufriedenheit, Freude und Frieden ausstrahlen? Und gleichzeitig spüre ich, wie weit ich hiervon oft entfernt bin. Ich möchte lernen, weniger nach perfekten Lebensumständen zu streben, als mich vielmehr nach dem auszustrecken, der Blühen überhaupt erst möglich macht, Jesus Christus. Ich möchte lernen, ihm immer mehr zu vertrauen, dass er mich in schwierigen Zeiten näher an sein Herz zieht und mich mitten in allen Stürmen und offenen Fragen des Lebens seine Liebe spüren lässt. Soweit aus dem Vorwort. Wenn wir an blühendes Leben denken, jetzt zumindest in der Natur, dann verbinden wir das meistens mit Sichtbarkeit. Bäume, die in voller Blüte stehen, wunderbare Blumen, die sich entfalten. Einfach das, was wirklich so uns auf den ersten Blick anspricht und berührt. Was angesichts dieser Sichtbarkeit oft vergessen geht, ist, dass das, was man sieht, eigentlich nur die Konsequenz ist von etwas, das verborgen ist, nämlich die Wurzeln. Sind die Wurzeln nicht gesund oder sind die Wurzeln irgendwo angeschlagen, dann ist Blühen auf Dauer nicht möglich. Man kann vielleicht für eine gewisse Zeit Blühen noch irgendwie vorspielen, sage ich mal. Es macht den Anschein, die Pflanze ist gesund, sie blüht, aber wenn die Wurzeln krank sind, dann ist das nicht von Dauer. Bei uns Menschen, denke ich, oft ist es nicht viel anders. Auch wir Menschen sehen vor allem das, was sichtbar ist. Und ich merke auch in meinem Leben, wir haben, Sichtbarkeit ist unglaublich wichtig. Aber auch hier vergessen wir dann leider oft, dass es sehr wichtig ist, was im Verborgenen in unserem Leben geschieht. Es ist nicht immer die Zeit des Blühens, auch nicht in der Natur. Es ist immer ein Zyklus. Bei den Bäumen sieht man das besonders schön. Es ist auch eine Zeit des Reifens, des Wachsens, des Loslassens und des neuen Entstehens. Wenn wir über das Thema Aufblühen sprechen, dann müssen wir bei der Wurzel ansetzen. Denn dort fängt alles an. Meine Beobachtung ist, dass viele Menschen in ihrem Leben an einem gewissen Punkt nicht weiterkommen, sich nicht weiterentwickeln, nicht weiter wachsen können, weil sie nicht bereit sind, ein Wurzelproblem anzugehen. Und das kann zu einem großen Hindernis auch beim Blühen werden. Ich habe für mich so den Satz formuliert: Je größer mein Wunsch nach blühendem Leben ist, desto intensiver muss ich mich um meine Wurzeln kümmern. Wenn man in die Pflanzenwelt schaut, ich sage das jetzt nur so ein mehr zusammenfassend, dann lernt man viel darüber, wie wichtig, wie bedeutend Wurzeln sind, was sie für eine Pflanze alles machen. Sie geben Halt, sie geben Nahrung und so weiter. Und so haben auch wir Menschen bildlich gesprochen unsere Wurzeln. Das sind einerseits Dinge, die uns einfach geprägt haben. Die Frage vorher, Dorfkind, Stadtkind. Das ist eine Wurzel, das prägt uns, wo wir herkommen. Wie wir ticken, unsere Begabungen, wie wir gestrickt sind. Dinge, die Menschen in unser Leben hineingesprochen haben. Unser Wurzelwerk ist sehr vielschichtig, sehr komplex, auch sehr verletzlich. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und vielleicht schon nur die Frage, es gibt natürlich Wurzeln, die haben uns vielleicht positiv geprägt, andere negativ. Wenn ich dich jetzt heute fragen würde, wie geht es deinen Wurzeln? Ist vielleicht noch spannend, könntest du überhaupt eine Antwort darauf geben? Es ist wichtig, dass du dich mit deinen Wurzeln auseinandersetzt. Ich merke auch, manchmal gibt es Situationen, wo Menschen, so ich sage dem gerne Trigger, also irgendwie in einer bestimmten Situation wie unverhältnismäßig reagieren. Und man fragt sich, wo kommt das her? Wieso hat jetzt die so komisch reagiert? Das sind alles Wurzelthemen. Und wir tun gut daran, uns mit unseren Wurzeln auseinanderzusetzen. Es gilt ganz neu, den Blick dafür zu schärfen, dass genau das, was unsichtbar ist, von größter Bedeutung ist. Denn das Unsichtbare formt auch die Gestalt, die sichtbar wird. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig. Ich merke das auch, bei mir ist vielleicht manchmal auch, denkt man, ja, jetzt sollte ich hier helfen oder das machen. Und man streicht ganz viel Zeit bei sich selber weg. Weil man denkt, das ist doch wichtiger, das, was sichtbar ist, dass ich jetzt hier und da und dort. Aber es ist ebenso wichtig, dass ich mir Zeiten des Innehaltens, der Stille gönne und Gott auch an meinen Wurzeln wirken lasse. Das ist überhaupt nicht weniger wichtig. Und dann wird Verborgenes sichtbar. Blühe dort, wo du gepflanzt bist, ist Ausdruck der Dinge, die im Verborgenen gereift sind. Und dann jetzt vielleicht nicht gerade so akrobatisch, aber ich habe kein anderes Bild gefunden. Aber es ist doch Ausdruck davon, dass dann das, was, ich könnte es auch nicht vormachen, dass das, was jetzt in der Wurzel geschehen ist, dann doch sichtbar wird und wirklich sich entfaltet auch. Wenn wir über das Thema nachdenken, wo du gepflanzt bist, dann beginnen eigentlich die Probleme schon. Denn die Lebensgärten, in die wir hineingepflanzt sind, die sind total unterschiedlich. Ich zeige euch mal einige. Es gibt Steingärten. Es gibt wunderbare Rosengärten. Es gibt Wüstengärten. Es gibt Wildblumengärten. Es gibt unglaublich verwilderte Gärten. Beeindruckend gepflegte Gärten, ausgetrocknete Gärten und dann gibt es natürlich die Gärten, das ist normal, mit Unkraut. Oder in den Jahreszeiten gesprochen, die Frühlingsgärten, die Sommergärten, Herbstgärten und sogar Wintergärten. Blühen ist ein jahresumfassendes Thema. In jeder Jahreszeit gibt es Pflanzen, die blühen. Doch das Problem ist jetzt wie folgt. Schaue ich mir diese unterschiedlichen Gärten an, dann denke ich, ja gut, also wenn ich jetzt im Rosengarten bin oder hier bei diesen wunderbaren Tulpen, dann könnte ich auch blühen. Aber hier, wo es so trocken ist oder da irgendwie bei den Steinen, also das geht nicht. Man vergleicht sich, man vergleicht den eigenen Lebensgarten mit dem Lebensgarten von anderen. Und ja, man bewundert vielleicht die Schwägerin, man sieht die Nachbarin, wie sie schon wieder in den Urlaub fahren kann, die braven Kinder, die sie hat. Oder man sieht die Singlefreundin ihre Freiheit genießen. Und man vergleicht sich, man wird undankbar. Und vielleicht resigniert man plötzlich. Und dann kommt vielleicht noch eine andere Frage dazu. Wie kann ich denn wissen, wo ich überhaupt gepflanzt bin? Vielleicht gab es mal in meinem Leben einen Ort, einen Zeitpunkt, an dem ich wirklich richtig glücklich war, ich mich wirklich richtig erfüllt gefühlt habe. Und dann hat das Leben mich aus irgendeinem Grund an einen anderen Ort verschlagen. Und dort fühle ich mich eigentlich gar nicht mehr glücklich. Und dann denke ich vielleicht, ja, dort an dem anderen Ort, dort hätte ich schon blühen können. Aber jetzt hier, das geht doch nicht. Vielleicht denke ich sehnsüchtig an einen anderen Ort zurück. Wo sind wir gepflanzt? Und was ist, wenn dieser Ort, wo ich jetzt bin, nicht meinen Wünschen und Vorstellungen entspricht? Oder mich sogar meiner Meinung nach am Blühen hindert. Als Theologin will ich natürlich immer auch schauen, was steht in der Bibel zu diesen Themen. Und ich habe geschaut, ob ich irgendwo ein Thema finde, oder irgendwie eine Geschichte, die etwas davon veranschaulicht. Was mir auffällt, bei mir, bei anderen, wenn wir biblische Geschichten lesen, dann lesen wir das so ein bisschen oft, wir wissen einfach oft schon, wie gewisse Geschichten aufhören. Und dann, dann lese ich eine Geschichte, wie ich einen Film schaue, wo ich weiß, am Schluss lebt mein Lieblingsschauspieler sowieso noch. Also es nimmt wie die Spannung aus, so das Buch, es hat ein Happy End und so. Und das finde ich schade, weil wir dann wie die ganze Spannung, die im Text enthalten ist, die sich manchmal über Jahrzehnte einfach die da war, dass die dann wie verloren geht. Und eine solche Geschichte, eine solche Spannung finden wir im Jeremia 29. Das ist eine Geschichte, wir lesen dort, wie das Volk Israel, ein Teil davon, verschleppt wurde nach Babylonien. Das war nicht irgendeine Gruppe, sondern das waren wirklich wichtige Leute. Das war die Oberschicht, das waren Verantwortungsträger, zum Beispiel der König, Hofbeamte, Älteste, Priester. Und sie alle waren jetzt durch das sogenannte Exil entwurzelt worden. Sie sind jetzt an einem anderen Ort. Das war ganz, ganz schlimm, weil nur in Jerusalem, beim Tempel, konnten sie in Gottes Nähe sein. Und dass sie jetzt an einem anderen Ort waren, bedeutete auch, wir können nicht mehr in Gottes Nähe sein. Sie wussten gar nicht mehr, was sie jetzt machen sollen. Und dann haben die Babylonier natürlich gesagt, was habt ihr für einen Gott, der das überhaupt zulässt? Falsche Propheten haben sie zu einem Aufstand aufgewiegelt. Und in diese Situation hinein bekommt diese kleine Gruppe einen Brief von Jeremia. Als Prophet hatte er die Aufgabe, ihnen eine Botschaft von Gott zu übermitteln. Man könnte vermuten, dass ihr das, also man würde vielleicht hoffen in dieser Situation, dass ihr schreiben würde, haltet noch ein bisschen durch, ihr könnt bald wieder zurückgehen. Aber er schreibt etwas ganz anderes. Ich lese aus Jeremia 29 die Verse 4 bis 7. Er schreibt ihnen, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Mit anderen Worten sagte er eigentlich, hört auf, tatenlos herumzusitzen und euch selber zu bemitleiden. Stellt euch darauf ein, dass ihr noch lange hier bleiben werdet. Es waren 70 Jahre und nach diesen 70 Jahren gingen gar nicht mehr alle zurück, weil einige an diesem neuen Ort so tiefe Wurzeln geschlagen hatten. Macht das Beste daraus. Tragt euer Bestes zum Wohl der Umgebung bei. Der einzige Platz, an dem dies von euch gefordert ist, ist genau hier, wo ihr jetzt seid. Jeremia erhielt den Auftrag, das Volk wissen zu lassen, dass Gott sie nicht aus den Augen verloren hat, auch an diesem neuen Ort. Und wenn wir ein paar wenige Verse weiterlesen, im genau selben Kapitel, kommen wir zu dem wunderbaren Bibelvers, denn ich weiß, was für Gedanken, man kann auch übersetzen, Pläne oder Absichten ich für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. Diese Gedanken des allumfassenden Wohlergehens, die stehen auch über deinem Leben. Und es gehört zu den schwierigsten Lektionen unseres Lebens, darauf zu vertrauen, dass Gott es gut meint mit uns, auch wenn es schwierig ist. Dass trotz allem seine göttlichen Pläne über unserem Leben stehen und dass er uns nicht aus dem Blick verloren hat. blühe dort, wo du gepflanzt bist. Das bedeutet genau da, wo du heute bist. Genau mit dem, was du geben kannst, mit dem, was du nicht geben kannst, genau mit den Schwierigkeiten, mit dem Schönen. Es ist alles da, damit dein Leben aufblühen kann. Die Frage ist, was bedeutet blühen denn genau? Und auch hier ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Vielleicht auch, wenn wir irgendwie in den Medien schauen, man könnte eine falsche Vorstellung von Blühen bekommen. Blühende Jugend, perfekte Körper, glänzender Erfolg, eine gute Gesundheit. Was ist, wenn genau das fehlt? Blühen ist so viel mehr als das. Dort, wo die Bibel das Leben eines Menschen mit einer Blume vergleicht, geht es fast immer um Vergänglichkeit. Ein Beispiel. Hiob 14, 1 bis 2. Wie vergänglich ist der Mensch, wie kurz sind seine Jahre, wie mühsam ist sein Leben. Er blüht auf wie eine Blume und verwelkt, er verschwindet wie ein Schatten und fort ist er. Wie Blumen sind wir in diese Zeit, sind wir in unsere Lebensumstände hineingepflanzt und dann geschehen manchmal Dinge, die uns bewusst machen, wie zerbrechlich und kurz unser Leben ist. Und da kommt mir immer der Vers in den Sinn aus Psalm 90, Vers 12, wo Mose betet, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Besinnung kommen. Der Gedanke daran, dass unser Leben begrenzt ist, soll uns dabei helfen, unsere Lebenszeit weise und sinnvoll zu nutzen. Sie nicht einfach unsere Lebensenergie zu vergeuden mit Dingen, die uns nicht weiterbringen. Indem wir festhalten an etwas, das jemand uns angetan hat. Indem wir uns vergleichen, indem wir bitter sind. Das kostet alles so viel emotionale Energie. Unser Leben ist so kurz. Ich wünsche mir, dass das Thema für euch wirklich sehr konkret und auch praktisch wird. Dass wir das wirklich in unsere Alltagsrealität hineinbringen. Und deswegen möchten wir uns jetzt in dem restlichen Teil mit zwei Fragen auseinandersetzen. Eine hat Christiane eigentlich schon erwähnt. Es sind die beiden Fragen, was hindert mein Blühen und auch was lässt mich aufblühen? Das sind zwei ganz wichtige Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen, wenn das in unserem Alltag wirklich auch zur Umsetzung kommen soll, dieses Aufblühen. Und ich möchte euch jetzt einen kurzen Moment Zeit geben, dass ihr entweder für euch selber nochmals darüber nachdenkt, über diese Fragen, oder auch austauscht mit eurer Sitznachbarin. Einfach über diese beiden Fragen. Was hindert mein Blühen? Was habt ihr vielleicht schon beobachtet im Leben von anderen Menschen? Was lässt mich aufblühen? Wir kommen zu der Frage, was hindert mein Blühen? Das wäre jetzt spannend natürlich zu hören, was ihr diskutiert habt, zu welchen Schlüssen ihr gekommen seid. Als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, auch über mögliche Antworten, hatte ich wie den Eindruck, dass man die Antworten in drei Kategorien aufteilen kann. Und zwar andere Menschen, die Blühen hindern, ich selber und dann habe ich eine dritte Kategorie noch höhere Macht genannt. Also all das, was ich nicht selber beeinflussen kann. Spannend wäre jetzt, in welche dieser drei Kategorien würden eure Antworten am ehesten gehen, die ihr jetzt zusammen diskutiert habt? Ich zeige euch hier noch einfach ein paar Beispiele. Bei anderen Menschen kann das zum Beispiel sein Entmutigung, Erwartungen, Konflikte, Verpflichtungen, der Partner je nachdem. Wenn wir zur höheren Macht geben, kann das zum Beispiel sein, Dinge wie ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, Not, das Lebensumfeld, finanzielle Probleme, Schwermut, Depression und dann in der Mitte ansatzweise ein paar Begriffe wie negative Gedanken, Unzufriedenheit, Vergleichen, Neid, Angst, Unsicherheit, Perfektionismus, Selbstmitleid, Festhalten an Lebenslügen, Bequemlichkeit, falsche Prioritäten, Selbstablehnung und so weiter. Als ich mich so ein bisschen mit dieser Übersicht beschäftigt habe und mir fällt auf, auch in Gruppen, wenn es kleinere Gruppen sind und sie sagen, welche Begriffe, es ist sehr viel in der Mitte, sehr viel bei mir selber. Das hat mich zuerst richtig irritiert. Und noch mehr irritiert hat mich, als ich realisiert habe, dass eigentlich auch die beiden anderen Kategorien mit einem ganz großen Fragezeichen zu mir selber in die Mitte kommen. Denn angenommen, meine Freundin entmutigt mich. Heißt das jetzt, dass ich nie mehr blühen kann? Die entscheidende Frage ist doch, wie gehe ich mit dieser Entmutigung um? Was mache ich damit? Also, das ist ein ganz großes Fragezeichen, das hier in die Mitte kommt. Wie gehe ich damit um? Und noch eine Stufe schwieriger und anspruchsvoller ist es bei der dritten Kategorie. Würde es bedeuten, wenn ein Mensch einen Schicksalsschlag erleidet, dass er deswegen nie mehr blühen kann? Das wäre fatal. Ich erlebe genau das Gegenteil. Ich erlebe, dass einige Menschen aufblühen, gerade auch durch schwierige Lebenssituationen. Natürlich nicht sofort. Ich meine einfach, es wächst irgendwo aus etwas Durchlittenem heraus und man staunt darüber. Aber doch, diese Kategorie ist sehr, sehr herausfordernd und das will ich auch gar nicht schönreden. Da können wirklich schwierige Dinge passieren. Ich möchte einfach aus meinem eigenen Leben sagen, ich hatte vor ungefähr 6 Jahren, hatte ich aus dem Nichts einen Bandscheibenvorfall. Das hat dann zu Lähmungen geführt, es gab dann eine Operation. Es ist rein anatomisch alles gut gegangen, aber es blieben dann chronische Schmerzen zurück. Und zuerst wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe es heute noch, das Problem, aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Und ihr kennt das vielleicht auch. Am Anfang hat man so eine Schonzeit. Man ist krankgeschrieben und irgendwann kommt der Moment, wo jeder erwartet, dass du in den Alltag zurückkehrst. Und wenn du dann etwas hast, was man nicht sieht, ist es umso schwieriger. Wie soll man das jemandem erklären, dass man keine Ahnung hat, wie man den Tag überstehen soll, wie man die nächste Nacht überstehen soll? Und das hat wirklich unsere ganze Familie in eine völlige Grenzsituation geführt. Es hat mich selber dann auch wirklich in eine Erschöpfungsdepression geführt, wo ich einfach schlicht, ich habe einfach für mich gedacht, so kann und möchte ich eigentlich gar nicht mehr weiterleben. Das schaffe ich einfach gar nicht mehr. Und das ist mir wichtig, dass wir diesen Aspekt auch im Hinterkopf behalten. Ich meine auch am Nachmittag, dass trotzdem blühen, das ist echt eine Herausforderung. Also das ist nicht einfach nur leichtfertig, das ist ein Kampf. Und jemandem in einer solchen Situation zu sagen, na jetzt blühe doch einfach, das kannst du vergessen, das ist wie eine Ohrfeige, das ist völlig lieblos. Also das ist echt eine große Herausforderung. Und gerade das mit dieser Schmerzsituation habe ich auch in diesem Buch einzigartig, wo ich die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling entfalte und eigentlich an dem Bild erkläre, im Kokon, wo alles dunkel ist, wo alles zerfällt und man denkt, jetzt ist alles vorbei, kann Gott eben doch Wundervolles auch machen. Aber das ist echt eine Herausforderung. Und wenn wir weitergehen zu der Frage, ja, was lässt uns denn aufblühen? Da könnte man jetzt auch ganz viele Dinge nennen. Einige Beispiele: bei den anderen Menschen Gemeinschaft, Ermutigung, Förderung. Gerade auch, wenn man vielleicht psychisch in einer solchen Sackgasse ist, schafft man das alleine überhaupt gar nicht mehr. Man braucht Hilfe. Man braucht vielleicht jemanden an seiner Seite, der hilft, dass überhaupt so etwas wie ein Anfang von Aufblühen wieder möglich werden kann. Eine Freundin, Wertschätzung, Annahme. Ich selber, akzeptieren von Lebensumständen, loslassen, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Vergebung, Mut, Ausdauer, Geduld. Bei der höheren Macht habe ich jetzt einfach mal von der Pflanze her gedacht. Das heißt Sonnenlicht, Wasser, Erde, Luft, Liebe von Gott her, Bestätigung, Annahme. Wenn man sich hier wieder fragt, hat sich etwas verändert im Blick auf den Schwerpunkt der Kategorien, dann würde ich sagen, selbstverständlich ist immer noch sehr viel bei mir selber, aber es fällt doch auf, dass hier gerade das, was andere Menschen und die höhere Macht machen, sagen, tun, dass das elementar wichtig ist. Das kann einen ganz großen Unterschied machen. Das, was mich berührt, ist, wenn man überlegt, eine Pflanze, die kann nicht aus eigener Kraft blühen. Sie braucht eine Atmosphäre, die Blühen überhaupt möglich macht. Und genau so ist es bei uns Menschen. Aus eigener Kraft kann niemand von uns aufblühen. Es berührt mich, dass Gott selber sagt, dass er diese Atmosphäre schaffen will, dass blühendes Leben möglich wird. Und genau diese Begriffe finden wir auch in der Bibel, dass Gott sagt, er will unser Licht sein, dass er sagt, er will das lebendige Wasser sein, das uns stärken soll. Er will, ist die Luft zum Atmen, auch durch seinen Geist gibt er seine Lebenskraft in uns. Und wir dürfen in seiner Liebe ganz tief verwurzelt sein. Das ist die Erde, auf der unsere Pflanze gedeihen kann. Aber auch die Worte von anderen Menschen sind zentral. Das ist eine Aufforderung an uns alle. Und ich merke, wie schnell das geschieht in der Hitze des Alltags, wie schnell man sich aufregt, wie schnell man irgendwie ein liebloses Wort sagt. Ich denke, wir alle haben auch schon erlebt, wie prägend das ist, wenn jemand etwas in unser Leben hineinspricht. Wie tief diese Verletzungen sein können, das kann unsere Wurzeln angreifen. Ich möchte euch hierzu eine kurze Geschichte vorlesen. Und zwar ist die von Thomas Edison, dem Mann, dem wir verdanken, dass es genügend hell ist, auch hier in dem Raum. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Eine unglaublich berührende Geschichte. Der Brief der Schule könnte auch damit zusammenhängen, dass er zeitlebens Hörprobleme hatte. Vielleicht hat er es auch akustisch nicht verstanden. Aber was für eine Mutter! Die Mutter, die hat realisiert, dass wenn sie das vorliest, was auf dem Blatt steht, dass sie wie die Lebenskraft ihres Sohnes beschneiden würde. Und sie hatte die Geistesgegenwart, ihrem Sohn, den sie so gut kannte wie kein Lehrer, ihrem Sohn Worte des Lebens zuzusprechen. Sie sah seine Möglichkeiten und durch diese Worte konnte er das entfalten, was in ihm steckte. Das berührt mich und das zeigt, unsere Worte haben so viel Einfluss. Wir haben viel Verantwortung. Wir können nicht entscheiden, wie unsere Lebensumstände aussehen, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Es ist für mich auch wichtig, immer wieder neu, dass wir uns von einem Schönwetterglauben auch verabschieden. Dass wir nicht einfach denken, Gottes Segen offenbart sich in unserem Leben nur, wenn alles rund läuft. Gottes Segen kann sich in unserem Leben genauso in Schwierigkeiten zeigen, indem er sich als der erweist, der uns zur Seite steht, der uns hilft, der uns durchträgt. Segen ist viel mehr als einfach oberflächliches Blühen. Und am Nachmittag möchte ich das dann auch noch vertiefen. Was können wir dann machen? Wie kann trotzdem Blühen auch wirklich geschehen? Ich möchte mit drei Gedanken schließen. Einfach so, was mir einfach noch wichtig ist, dass das gesagt wurde, das Aufblühen im Alltag. Was heißt es denn jetzt ganz konkret im Alltag aufzublühen? Hier ist es mir so unglaublich wichtig, dass wir nicht irgendwie eine Vorstellung von etwas Unglaublichem haben, das kaum erreicht werden kann, sondern dass wir realisieren, das Aufblühen meines Lebens beginnt genau dort, wo ich bin und wie ich bin. Aufblühen kann bedeuten, dass einfach, wenn ich eine Verkäuferin bin an der Kasse, dass ich ein freundliches Wort habe für diejenigen, die bei mir einkaufen. Es kann bedeuten, dass ich einfach in meiner Familie, wo ich bin, die Atmosphäre präge und dass ich einfach wirklich etwas weitergebe von dem auch, was Jesus in mein Leben hineinlegt. Für jemanden kann Aufblühen bedeuten, ein Lied zu schreiben, einen Text zu schreiben, ein Bild zu malen. Wichtig ist, dass du dir überlegst, was könnte das für mein Leben bedeuten? Wie könnte sich Aufblühen in meinem Leben manifestieren? Und ganz eng damit verbunden ist dieser andere Gedanke, Aufblühen auf deine Weise. Aufblühen ist nie Selbstzweck. Aufblühen dient dazu, den Schöpfer zu ehren und auch anderen Menschen einfach wirklich Mut zu machen. Auf meine Weise blühen. Was bedeutet das? Ich habe hier auf der Seite 70 ein Gedicht, deswegen habe ich diese Blume ausgewählt. Auf meine Weise still und leise, das ist meine Weise. Auf meine Weise still und leise will ich es wagen, überwinden mein Zagen und Schicht um Schicht enthüllen im Licht. Durch Sturm und Regen der Hoffnung entgegen will vor Leben ich trotzen, der Ermutigung trotzen, bis meine Schönheit erwacht aus dem Dunkel der Nacht. In allen Gefahren wirst du mich bewahren und sorgsam behüten meine goldenen Blüten auf das Geschehe, dass man dich in mir sehe. Für mich, wenn ich in mein Leben schaue, bin ich heute so berührt, weil ich merke, dass genau das, was ich immer dachte, das würde mich daran hindern zu blühen. Die Art, wie ich bin, gewisse Hindernisse. Ich bin ein introvertierter Mensch. Es fällt mir eher schwer, auch mit vielen Menschen zusammen zu sein. Es klingt jetzt seltsam, wenn ich das sage vor 900 Frauen. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch dieses Buch geschrieben. Und ich habe immer gedacht, ich kann vieles nicht tun, weil ich so bin, weil ich so sensibel bin, weil ich eine Frau bin. So viele Dinge. Und ich erlebe, dass genau das, was ich dachte, dass es ein Hindernis ist, dass Gott genau das braucht, um mein Leben zum Blühen zu bringen. Und das ist das Geheimnis. Das ist nicht etwas, das wir uns erarbeiten, sondern das Geheimnis ist, dass wir merken, das ist kein Zufall, dass Gott mich so gemacht hat. Die Art, wie ich gemacht bin, die hängt mit meiner ganz individuellen Lebenspflanze zusammen. Und aufblühen bedeutet nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt muss ich auch Bücher schreiben und Referate halten. Das kann sich in eurem Leben ganz, ganz anders zeigen. Und wird es auch. Und der letzte Gedanke, aufblühen bedeutet miteinander und füreinander blühen. Wer hat überhaupt gesagt, blühe dort, wo du gepflanzt bist? Das ist ein Zitat des Ordensgründers Franz von Sales. Und er hat dieses Zitat im Zusammenhang geschrieben in einem Text, wo er beschreibt, dass die Kirche wie ein Garten ist von Gott. Und in diesem Garten findet sich eine Vielfalt unterschiedlichster Pflanzen. Und gerade durch die Unterschiedlichkeit wird etwas von der Kreativität, von dem Wesen des Schöpfers sichtbar. Und genauso ein Garten sind wir heute. Wir spiegeln in unserer Einzigartigkeit etwas von dem Schöpfer wider. Und deswegen heißt es auch miteinander blühen, füreinander blühen. Es ist kein Selbstzweck. Miteinander wollen wir auch den Schöpfer ehren und uns auch gegenseitig zusprechen. Es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so wunderbar. Du bist so einzigartig. Ich denke, manchmal ist uns nicht bewusst, was ein kleiner Satz im Leben eines Menschen bewirken kann. Das ist die Kraft der Worte. Ich schließe mit einem Gedicht. Ich will den Blick zur Sonne heben und dankbar aus der Gnade leben. In Gottes Liebe Wurzeln schlagen, getrost in allen Lebenslagen. Meine Blüten sanft entfalten, Gottes Wirken stille halten. Nicht nur an mich selber denken, mir Geschenktes weiterschenken. Tapfer jedem Kummer trotzen, trotzdem vor Vertrauen strotzen. In seinem Frieden Heimat finden, mich mit Ewigkeit verbinden. Denn das gibt meinem Leben Sinn, dort aufzublühen, wo ich bin.